Aber was ich ja viel schärfer fand, dass du am Abend vorher ja noch unbedingt den Kaiserschnitt auf YouTube angucken musstest. Willst du noch mitgucken?
Ja, ich hab mir eine Sektion natürlich angeguckt. Klar,
ich so, nee, nee, du, lass mal. Und ich war, glaube ich, ein halbes Jahr später war ich bereit, mir sowas anzuschauen nach dem Kaiserschnitt. Und ich schwöre, ich hätte es niemals gemacht, hätte ich es an dem Abend vorher gesehen. Nie im Leben hätte ich mich um das Messer gelegt. Das sah so furchtbar aus. Und ja, es hat mich fast retraumatisiert dann im Endeffekt.
Im Nachhinein, ja.
Hallo und herzlich willkommen bei Die Eltern-WG, das Experiment. Der Podcast für alle Eltern, die sich als Paar verloren haben und gleichzeitig ihre Werte und ihre Vision vom Familienleben beibehalten möchten.
Team trotz Trennung. Kann das funktionieren? Welchen Herausforderungen werden wir begegnen? Welche haben wir bereits gemeistert?
Wir verfolgen unsere Vision von Familie mit diesem Modell, solange wir von ihm überzeugt sind. An diesem Experiment möchten wir euch gerne teilhaben lassen. Wir sind Johannes und Carola Queller, Eltern von zwei wundervollen gemeinsamen Kindern und einem Bonuskind. 10 Jahre haben wir uns als Paar begleitet, davon 7 Jahre verheiratet. Als Sportexperte und Coach verhilft Johannes den Menschen zu mehr Bewegung und einem gesünderen Leben. Ich unterstütze ihn dabei und befinde mich gleichzeitig in der Ausbildung zur Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, meinem Herzensthema. In der heutigen Episode dreht sich alles rund um die Geburt unseres ersten gemeinsamen Kindes, dem Löwen. Von der Vorgeschichte, unseren Wünschen bis hin zur plötzlichen Hiobsbotschaft.
Wir sprechen über unsere Erfahrungen mit medizinisch indiziertem Kaiserschnitt, wie wir die Umstände erlebt haben und welche Auswirkungen sie auf uns als Eltern hatten. Legt euch eine Packung Taschentücher zurecht. Heute könnte es emotional werden. Also, zumindest für alle Eltern unter euch. Heieiei, wenn ich nur dran denke.
Heieiei, hei. Also ist es für euch auch so, dass es mit dem Tag des Mama- und Papa-Werdens sich so geändert hat, was die Gefühle angeht, was so Kinder in euch auslösen können?
Ich kann auf jeden Fall bei mir sagen, dass ab dem Tag der Geburt meines ersten Sohnes ich definitiv in diesem schwarzen Loch, was ich hatte, wo keine Gefühle waren, ein kleines Sprösslein an Gefühlen emporwuchs. Und ich ab diesem Tag tatsächlich sogar auch mal bei sämtlichen Geschichten, die in Filmen zum Beispiel mit Kindern zu tun hatten, auch Tränen vergossen habe. Und das war vorher nicht. Also davor konnte das schlimmste Massaker in irgendwelchen Familien stattfinden und ich habe einfach gar nichts gefühlt und habe einfach nur geil Action. Seit der Geburt meines ersten Kindes war dann damit vorbei und ich konnte sowas dann nur noch schwer ertragen, wenn irgendwo Kindern oder Familien Leid angetan wurde, also in Filmen zum Beispiel.
Ja, ich fand das immer total faszinierend. Also ich war ja schon immer gefühlsstark, sehr, sehr empathisch unterwegs. Nur hat sich das nochmal von, eigentlich ja nicht von null, aber gefühlt nochmal von 0 auf 100 gesteigert von der Gefühlsintensität her mit dem Mama-Werden. Also ich habe nochmal viel schneller bei Filmen geweint und nochmal an ganz vielen Stellen. Also ich habe selbst bei Avatar ja geweint. Oder
ja,
was war das? Teil 2 war das jetzt, ne?
Ja, aber gut, generell, ne, ist ja alles, was mit Kindern betrifft, ja, ist ja plötzlich ganz sensitiv, ne? Also,
ich habe das so gefühlt, als dann diese Mama da dann... oh Gott.
Ja, ich sehe dich.
War die Einzige, die ins Taschentuch geschnäubt hat, aber okay.
Also, wir sind ja in diesem modernen Weg und ich bin kein Fan von Triggerwarnungen. Caro möchte gerne eine Triggerwarnung aussprechen.
Ja, weil natürlich schon, je nach persönlichen Erfahrungen bei diesem ganzen Geburtsthema, und da sind ja wirklich viele Erfahrungen vorhanden, da können ja doch schnell mal Sachen getriggert werden und negative Emotionen hochkommen.
Ich finde aber, Trigger sind halt einfach ein wunderbarer Spiegel, um sich selbst zu reflektieren und in sich selbst hineinzuschauen, woran man arbeiten darf.
Absolut, natürlich. Nur möchten manche Menschen, ist ja die Frage, sind die dann schon bereit, daran zu arbeiten oder sind sie halt dann so zurückgeworfen und Also ich möchte einfach die gerne aussprechen und dann kann jeder selber entscheiden, ob er reinhören möchte.
Ja, vielleicht sagen wir einfach nicht mehr Eltern-WG, sondern Trigger-WG. Ah, okay. Also ich habe jetzt gerade über ein Thema gelacht, was natürlich recht unsensibel gerade von mir war, denn es gibt natürlich definitiv Situationen, in denen manche Menschen durch Gesagtes einfach anfangen, an vergangene Situationen zu denken und entsprechend emotional reagieren. Und das ist vollkommen in Ordnung so.
Mhm.
Ja, wir haben auf jeden Fall zwei extrem unterschiedliche Geburten und Schwangerschaften erlebt. Also sowohl Geburten als auch Schwangerschaften.
Ja. Ja, steigen wir ein. Die erste Schwangerschaft ging direkt nicht komplikationsfrei los.
Nee, also zunächst einmal wurdest du ja erstmal laut Arzt hier in Deutschland in Ägypten medikamentös vergewaltigt.
Ja.
Weil du dort entsprechende Dosen von Antibiotika bekommen hast, die einfach in Europa verboten sind.
Die hier nicht zugelassen sind. Aha.
Genau.
Und das dann wissend, als ich dann den positiven Test in der Hand hielt, war natürlich erstmal so, oh mein Gott, was ist denn jetzt da passiert?
Ja.
Da konnte mich dann aber zum Glück meine Mama in Form als Ärztin beruhigen und sagen, nee, in dem frühen Stadium ist alles oder nichts.
Ja, also entweder es überlebt oder eben nicht.
Wenn es das jetzt geschafft hat, dann ist es halt, dann hat es halt das geschafft, dann hat dieses Antibiotikum keinen Einfluss gehabt.
Ja.
Gott sei Dank. Also, aber schon da hat er dann gezeigt, ich bin Löwe, ich komme, ich schaffe alles, was ich kann, möchte.
Ich möchte leben. Genau. Und ich war ja dann wahnsinnig begeistert von der heutigen Diagnostik und von der Technik. In der 11. Schwangerschaftswoche hatte dein Frauenarzt damals schon gesagt, ui, da ist etwas, das müssen wir beobachten.
Ja, hat natürlich uns erstmal in Angst und Bange versetzt, weil wir natürlich jetzt nicht wussten.
Genau, was meint er denn damit?
Wie schlimm ist es? Also es hätte auch sein können, also ich möchte nicht ins Detail gehen, um ihn halt zu schützen natürlich, aber es hätte natürlich sein können, dass es etwas ist, was ihn als nicht lebensfähig dann nachher outen könnte.
Oder nicht lebensfähig ohne externe Hilfe.
Ja. Es kann aber auch sein, dass es halt in Anführungsstrichen nur etwas ist, was ihn zwar beeinträchtigt, aber was halt ihn nicht in der Lebensqualität in dem Sinne halt.
Also nicht lebensbedrohlich.
Lebensbedrohlich ist und ihn nicht in der Lebensqualität groß beeinträchtigt. Das heißt, diese Stunden zwischen der Äußerung des Arztes und wir machen mal einen Termin bei der Feindiagnostik und bis dieser Termin dann ran war, die waren natürlich erstmal schlimm. Du hängst plötzlich total in der Luft, hast Angst und Bange, bist voller Sorge. Und zum Glück war dann erstmal eine Art Entwarnung bei der Feindiagnostik, da es nicht lebensbedrohlich sein würde. Das konnte er dann sehr gut sehen. Und es wurde uns sogar Hoffnung gemacht.
Weil es sich meistens verwächst, ne, mit dem Alter.
Es wurde gesagt, dass es in den meisten Fällen sich verwächst.
Bei uns aber nicht.
Natürlich waren wir dann diejenigen, die sagten, nee. Nee, bei uns wurde es sogar zunehmend schlimmer. Also wir waren dann häufiger Gäste bei der Feindiagnostik.
Mhm, wir haben viele Bilder von ihm.
Ja, wir konnten dann immer schön Kino gucken, wunderbar, nur leider.
Gleichzeitig war es aber zum Glück nicht lebensbedrohlich.
Genau, nur es war halt leider halt eben so, dass es halt immer mehr sich abzeichnete, dass man da gehandelt werden muss, sobald er dann da ist. Was aber eine Beeinträchtigung in dem Sinne hergab, war, dass wir nicht mehr unsere Pläne bezüglich der Entbindung so umsetzen konnten, da wir unbedingt ein Krankenhaus mit Kinderklinik brauchten, damit man gegebenenfalls sofort reagieren kann, weil nicht klar war, ob man es muss.
Und das macht natürlich etwas mit einem.
Mhm.
Also wenn einem gesagt wird, es ist so wahrscheinlich, dass man dann zumindest mal die Wahrscheinlichkeit in Betracht ziehen sollte, in einer Kinderklinik, in einem Krankenhaus zu entbinden, wo eine Kinderklinik drin ist, um im Notfall reagieren zu können, da hat man dann natürlich direkt Kopfkino.
Absolut. Und natürlich macht es was im Sinne von Nervosität und nie wirklich ruhig die Schwangerschaft genießen können. Ne? Immer im Hinterkopf ist da dieses Damoklesschwert. Ne? Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Ja, schon alleine so diese Vorstellung, okay, unsere Pläne wurden jetzt schon das erste Mal durchkreuzt, war natürlich nicht schön. Ja, trotzdem, es war noch nie die Rede von Kaiserschnitt. Das noch nicht. Ja, und dann machen wir eigentlich auch schon einen Sprung. Ja, und dann waren wir auch schon rund um den Termin mit vielen Übungswehen dabei.
Wir dachten wirklich jederzeit, das Kind kommt jetzt.
Es geht los.
Ja, wirklich.
Und wir hatten aber so einen typischen Geburtsvorbereitungskurs gemacht beim Löwen, wo ja auch dann so gesagt wird, fahrt bloß nicht zu früh los.
Wenn du denkst, es kommt jetzt, dann kannst du erstmal ganz entspannt noch zu Hause eine Badewanne nehmen, was essen gehen, die Sache ganz in die Tasche gemütlich packen. Aber viele sind ja schon so nervös, die haben ja schon Monate vorher alles gepackt und sind ja so bei der ersten Woche.
Nicht so schnell, nicht so schnell. Ja, was aber gesagt wird, ne, dass es schwer ist einzuschätzen, was ist jetzt regelmäßig, was ist intensiv. Und wenn es halt dein erstes Kind ist, ja, dann weißt du eben nicht, ist das jetzt wirklich regelmäßig, ist das jetzt intensiv genug? Es kommt dir ja erstmal alles irgendwie intensiv vor. Und dementsprechend, als wir dann dachten, okay, jetzt ist es bestimmt regelmäßig, jetzt ist es bestimmt auch intensiv genug.
Ja, wir haben mit der Zeit gestoppt und alles. Und
dann sind wir halt losgefahren.
Ja, ja.
Und dann sind wir halt im Krankenhaus angekommen und dann natürlich typisch erstmal CTG gemacht. Und da nebenan direkt schon die schreienden Frauen gehört und ich dachte, oh mein Gott.
Was kommt da auf dich zu?
Was mache ich hier? Kann ich nochmal zurück? Ja, da ist die Nervosität natürlich direkt erstmal nochmal angestiegen. Ja, dann, oh Wunder, das CTG zeigte unregelmäßige Wehen. Schade. Aber immerhin, der Muttermund war dann schon so ungefähr 2 Zentimeter eröffnet. Da dachte ich ja schon immerhin, da ist ja schon mal was passiert.
Wurde eröffnet, ja. Geöffnet oder eröffnet?
Er war da schon.
Er war da schon eröffnet. So, das Buffet wurde eröffnet. Komm raus, mein Junge.
Ja, und was dann passierte, war...
Dein Trauma.
War nicht so schön, ja. Es war dann noch ein Ultraschall gemacht worden und dann kam auch schon direkt die Schreckensnachricht, weil dann gesagt wurde, oh...
Es gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Kind stecken bleiben könnte. Dann wurden wir erstmal über die Gefahr aufgeklärt, wo ich mich gefragt habe, ja, okay.
Also das ist halt Pflicht.
Ja, ja, klar, ja? Aber war für mich dann auch schon so krass, weil die ja wirklich sehr deutliche, drastische Worte gewählt hatten, wo ich mich gefragt habe, kann man das nicht so ein bisschen durch die Blume verpacken? Gerade bei so einer hochemotionalen Situation mit kurz vor Geburt, irgendwie, man möchte einfach nur noch dieses Kind auf die Welt bringen und dann wird einem gesagt, yo, die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind dort stirbt und du gleich mit, ist recht hoch. Danke, das möchte man nicht hören.
Ja. Ja, na, absolut. Also klar, die haben jetzt aber das auch gesagt, sie müssen jetzt darüber aufklären. Aber egal, was sie gesagt hätten, also die Dämme bei mir wären jetzt so oder so gebrochen,
ja.
Sind sie dann ja auch. Weil sie halt sagen mussten, ne, also das ist halt der Worst Case. In dem Moment hast du halt keine Zeit. Das Kind ist in dem Moment nicht versorgt, wenn es dann eben stecken bleibt. Und da müssen sie halt handeln. Und das Handeln hat halt 2 Möglichkeiten.
Entweder die Mama oder das Kind.
Entweder sie zerren so an dem Kind, dass dann halt irgendwas am Nacken so unwiderruflich kaputt gehen kann, dass es eben kaputt ist. Oder sie müssen halt bei mir irgendwas so kaputt machen, dass es halt schnellstmöglich da rauskommt. Und beides klang halt echt richtig fies.
Ja,
und
das wurde eben nicht nur von der Fachärztin dort gesagt, das wurde dir dann auch nochmal von der Oberärztin gesagt und dann hatten wir noch einen Termin.
Naja, zunächst, ja, wir wollten halt erstmal noch unbedingt an diesen, also sie sagte das, aber für uns war das noch nicht so greifbar, dass es jetzt wirklich keinen anderen Weg gibt. Wir wollten an unserem Plan festhalten, dass wir vaginal entbinden möchten. Oder ich.
Ja. Wir.
Dann hatten wir, glaube ich, am nächsten Tag, weil das hatte sich dann auch wieder beruhigt, es war dann Nacht und alles, da hatten wir dann nochmal einen Ultraschall, da wurde das dann nochmal bestätigt. Und dann sind wir nachher nochmal bei der Oberärztin gewesen und die hat dann die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ja. Die hat dann gesagt, so wie, sie möchten noch vaginal entbinden?
Das war dann die Chefärztin. Die Oberärztin war noch beim, die Chefärztin war dann das. Das war dann die Chefärztin, die dann wirklich komplett gesagt hat, überall.
Naja, wer auch immer, irgendeine Ärztin hatte das.
Die meinte dann halt so, also sinngemäß meinte sie wirklich so, das ist nicht ihr Ernst, dass sie wirklich darüber nachdenken, das nicht per Kaiserschnitt zu machen.
Ja, also die war dann schon ganz vehement und ganz anders unterwegs als die anderen beiden.
Und das hat uns dann auch umgestimmt, also und weil wir dann gesagt haben dann, okay, die ist da wirklich, die hat nicht mehr so ein bisschen, ja, das ist jetzt so, sondern sie war wirklich so ganz klar, ne, auf gar keinen Fall.
Also sie hat natürlich uns noch die Möglichkeit gelassen, aber sie hat da ganz strikt davon abgeraten.
Ja, ja.
Wir haben uns dann noch kurz Bedenkzeit gegeben, aber es war eigentlich natürlich klar, wir konnten dieses Risiko dann gar nicht eingehen, weil wer möchte denn nachher irgendwie sein Kind auf dem Gewissen haben?
Ja.
Das konnten wir natürlich nicht. Ja, das war natürlich dann so die schwerste Entscheidung. Wir haben uns dann halt für den Kaiserschnitt entschieden. Und es war einfach so krass, dass ich eigentlich 9 Monate mir immer gesagt habe, okay, ich kann nicht entscheiden, wann das Kind kommt. Ich habe es nicht in der Hand. Ich gebe mich ich gebe diese Kontrolle ab und gebe mich diesem Schicksal hin, was für mich einfach echt ein Prozess war. Und dass ich halt nicht vorher weiß, wann es losgeht. Und auf einmal hast du deinen Termin für morgen, ja, für den Kaiserschnitt und weißt, okay, morgen hast du dein Kind in der Hand. Und es war für mich erstmal so, ich kam gar nicht klar.
Aber auch da war es ja mal wieder typisch Klinik, ne? Wir hatten den Termin, glaube ich, um 12 oder so und um 17.30 Uhr oder was, irgendwann wurden wir dann erst um OP geschoben, weil da noch so, weil das ein Maximalversorgerkrankenhaus war und entsprechend noch einige Hubschrauber zwischendurch reingekommen sind.
Ja, das ist dann halt natürlich, es ist halt eben typisch für Operationen, aber ist natürlich in dem Moment doof gewesen, weil ich natürlich nicht essen dann trotzdem durfte, wieder warten, schwanger, genau, und dann, ja, irgendwie halb unterzuckert ständig da irgendwie vor mich hin wehte und das war alles so nicht so cool. Aber was ich ja viel schärfer fand, dass du am Abend vorher ja noch unbedingt den Kaiserschnitt auf YouTube angucken musstest. Willst du noch mitgucken?
Ja, ich hab mir eine Sektion natürlich angeguckt.
Tja, ich so, nee, ich... nee, du, lass mal. Und ich war, glaube ich, ein halbes Jahr später war ich bereit, mir sowas anzuschauen nach dem Kaiserschnitt. Und ich schwöre, ich hätte es niemals gemacht, hätte ich es an dem Abend vorher gesehen. Nie im Leben hätte ich mich unter das Messer gelegt. Das sah so furchtbar aus. Und ja, es hat mich fast retraumatisiert dann im Endeffekt.
Im Nachhinein, ja.
Ja, also wow.
Du wurdest in den OP geschoben und ich bin erstmal aus allen Wolken gefallen, dass ich nicht mit rein durfte.
Ja, also es war ja irgendwie eine tierisch lange Vorbereitungszeit. Ja. Da stillhalten und diese Spinalanästhesie legen.
Ja, und generell, die haben ja erstmal
an dir ewig lang getestet, ob ich jetzt nichts mehr spüre. Und ich habe die ganze Zeit gezittert wie Espenlaub und ich hätte so eine Hand von dir gebrauchen können.
Ja.
Und sie haben sich doch tatsächlich erst reingeholt, was natürlich, dafür können sie nichts, das ist halt Vorschrift, aber erst mit dem Schnitt wirst du halt hereingeholt.
Genau. So, ne, also quasi kurz bevor das Kind
und
kam.
Und dadurch, dass das ja nur 2 Minuten dauert, bis das Kind dann da ist, ja, ab dem Schnitt warst du relativ kurz im Operationssaal.
Genau. Also ich wollte auch die ganze Zeit gucken. Ich wollte ja die ganze Zeit rüber gucken, aber die haben die ganze Zeit den Sichtschutz hochgezogen und als ich dann an der Seite vorbeigucken wollte, haben sie mir da noch irgendwie mich zurückgeschoben und meinten, nee, wir haben
hier... Hier geht es um ihre Frau und das Kind?
Nee, die meinten dann, ich meine, ja, ich bin medizinisch bewandert, ich habe da einfach ein Interesse daran und so, ja, das sagen viele Männer und wir haben aber keine Kapazitäten hier, uns um 2 Patienten zu kümmern, weil... Also,
genau, deswegen,
so, wenn sie jetzt hier umkippen, dann, ne, und sich den Kopf aufschlagen und dann war ich erstmal abgefrühstückt, dass ich nicht die Geburt meines Kindes nicht ansehen durfte, sondern eben dann irgendwie später nur das Kind in den Händen halten durfte. Ja, und dann...
Aber immerhin konntest du es in den Händen halten, ja, weil das war dann das... Das war das Krasseste für mich, weil wir hatten da nicht die Möglichkeit, dass das Kind bei mir blieb, weil es ja eben medizinisch direkt auch angeschaut werden musste. Und dementsprechend hatte ich jetzt nur die Möglichkeit, behalte ich dich bei mir oder bist du eben beim kleinen Löwen? Und dann habe ich natürlich gesagt, du bist jetzt beim Löwen, damit der nicht alleine ist.
Und dann warst du aber allein.
Wieder alleine. Und dann ist das ja wirklich, also wie gesagt, 2 Minuten, bis das Kind da ist vom Schnitt und dann aber eine halbe Stunde wieder zunähen.
Naja, klar, sind ja, weiß nicht, also weiß ich glaub, wie viele Schichten.
Ich glaube, 7 Schichten, hatte ich, glaube ich, ungefähr mal gesagt. Faszien und hast du nicht gesehen. Und während diesem ganzen Zunähen, ich glaube, ich habe immer noch weiter gezittert. Und die Schwestern schwärmten alle, wie süß der Papa mit dem süßen Baby kuscheln. Und
so, ich dachte, du sagst, wie süß der Papa ist.
Ich wünschte dir das.
Wie süß der Papa mit dem Baby. Oh, das war aber auch niedlich mit dem.
Ja, und ich dachte die ganze Zeit, ich will auch, ich will sehen, ich will gucken, ich will kuscheln. Ja, dann endlich aus dem OP raus, durfte ich dann endlich mit dem Baby kuscheln, aber der wurde natürlich direkt irgendwie, der hatte ja Hunger, der hat ja schon die ganze Zeit auf deinem Arm rumgeschmatzt und hat schon gewartet, wann geht's jetzt hier los. Und dann natürlich direkt angelegt, dann habe ich ihn aber wieder nicht gesehen. Und dann musstest du mir erst mal Fotos zeigen, weil ich wissen wollte, wie er überhaupt aussieht. Und dann habe ich auf den Fotos das erste Mal mein Kind gesehen. Das war so verrückt. Ja, und dann ging die Odyssee weiter.
Weil es nämlich ein kinderchirurgischer Fall war, wurdest du nämlich nicht auf die Wöchnerinnenstation gebracht.
Beziehungsweise nicht auf die normale Wöchnerin, weil die waren voll. Es gab irgendwie, es war so geburtsintensiv in diesem Sommer, dass Wöchnerin 1 und 2 voll waren.
Du wurdest dann quasi in die Kinderchirurgie geschickt.
Dann gab es eine improvisierte Wöchnerin 3.
Das war aber auch keine
Wöchnerin. Genau. Angrenzend zur Kinderchirurgie.
Das war quasi ein Zimmer in der Kinderchirurgie. Und in der Kinderchirurgie waren halt auch die Schwestern halt keine Hebammen und nicht entsprechend geschult im Umgang mit frischen Müttern. Und dann kam halt auch irgendwie die erste und die zweite Schwester rein und haben dir versucht, das Kind da anzulegen. Aber mit dem Andocken hat das nicht geklappt.
Na, ich war ja auch so gehandicapt jetzt mit dieser Kaiserschnittnahme.
Genau, ja. Und konntest du auch deinen
Bauch
kaum benutzen.
Wusste nicht so richtig, wie ich das überhaupt anlegen muss. Und in dieser Position dann, also es ging gar nicht.
Und dann hatten die auch kein, also überhaupt gar kein keine Geduld mit dir. So, die waren ja auch relativ schnell pisst immer alle. Ne?
Na,
so.
Ich war halt auch einfach dann eben keine Patientin, sondern der Kleine war
genau.
halt der Patient.
Genau, richtig.
Und aber als frisch gebackene Mama ohne jegliche
Bloß
Erfahrung
Sektio, also wirklich
brauchst du Erfahrung
jeder,
und
jeder, der das nicht kennt,
ja.
wenn dir die Bauchmuskeln durchgeschnitten werden, dann bist du quasi nicht fähig, dich zu bewegen.
Mhm.
Ne, du kannst dich nicht einfach mal eben umdrehen im Bett, du kannst dich nicht mal eben aufrichten. Aufrichten mhm, nach der
Gott.
Schwangerschaft sowieso schwierig mit den ganzen Auseinander, also mit der Sag schon, mit der Rektusdiastase, also wenn die Bauchmuskeln auseinander gedriftet sind durch die Schwangerschaft, ist eh schwierig mit dem Aufrichten, aber nach einer Sektio ist halt quasi einfach Schicht im Schacht. Also da ist quasi gar nichts mehr mit Bewegung. Also jeder.
Also für das erste Mal aus der liegenden Position in eine sitzende Position kommen, habe ich 10 Minuten gebraucht.
Und mit sau viel Schmerzen, ja.
Ist also unfassbar, das werde ich glaube ich nicht vergessen. Und das hat mich so viel Kraft gekostet, dass ich direkt danach Kreislauf bekommen habe und wieder zusammengebrochen.
Immerhin hat die Ärztin dich so zusammengenäht, du hast da nämlich ein Tattoo, dass sie dieses Tattoo so zusammengenäht hat, dass das wieder passt. Also manche sagen ja dann einfach, du Scheiß drauf, wir nähen dir jetzt einfach zu und die hat sich noch ein bisschen Mühe gegeben, dass es auch schön aussieht.
Hat noch gewitzelt, dass sie jetzt schön als Chirurgin wird, weil sie sich so viel Mühe gegeben hat, ja. Also ich kann jedem nur empfehlen, ne? Macht euch da ein Tattoo, dann geben die sich auch Mühe.
Nee, nicht immer. Und dann sieht es scheiße aus. Also nicht unbedingt, Empfehlung ist fragwürdig.
Okay. Auf jeden Fall war das natürlich jetzt für mich eine nicht so schöne Erfahrung, dort so wenig Unterstützung zu haben. Also ich hatte natürlich dich dort, aber du warst dann halt auch mitunter mal zwischendurch nicht da und dann war ich einfach komplett aufgeschmissen.
Ja.
Und ich hätte mir da so viel mehr Unterstützung gewünscht. Und ja, im Nachhinein habe ich dann auch von anderen natürlich im Austausch erfahren, dass man auf einer normalen wöchentlichen Station ja auch viel mehr Unterstützung eben bekommt. Und das war natürlich rückblickend total schade. Hinzu kam halt auch noch, dass die den Kleinen natürlich auch rund um die Uhr ständig musste der zu irgendwelchen Untersuchungen mitkommen. Der wurde so geärgert und der kam dann natürlich auch, der war völlig fix und alle. Der kam gar nicht zur Ruhe.
Das war halt auch das Schlimme, ne, dass die sich ja dann auch wegen diesem chirurgischen Fall einfach, also haben die ihm ja auch einfach quasi nicht so dieses typische, ach komm, wir gucken mal, ne, wenn der jetzt mal ein bisschen geschlafen und getrunken hat, sondern wir machen das jetzt.
Ja.
So,
ja.
Dann wollte er gerade trinken, zack, nee, du, jetzt kommt die Untersuchung.
Und dann war er so fertig, dass er danach nicht trinken konnte, sondern erstmal
genau,
wieder schlafen
weil
musste.
Genau, weil er zu groggy war. Da fällt mir auf, krass, das ist jetzt nämlich auch so. Wenn er zu müde ist, kann er nicht richtig essen, dann wird er, kann er aber nicht richtig schlafen, weil er zu müde ist. Halleluja, das ist auch sein Geburtstrauma. Damn, jetzt wird mir alles klar. Aber das Problem daran war ja einfach, dass es zunächst einmal natürlich Sommer war, also es war knallheiß.
Mhm.
Und dass er ja entsprechend immer zu diesen Untersuchungen weggezogen wurde, immer wenn er gerade trinken wollte und dann eben wieder zu müde war, um zu trinken. Und dann kamen die rein, und das ist das Schärfste, weil er eben Gewichtsverlust von über 10% hatte, kam der Oberarzt dann rein und hat uns über Nahrungsergänzungen aus der Flasche eben entsprechend aufgeklärt und gesagt, dass wir das Kind gefährden würden, wenn wir das nicht sofort machen, und wir hätten das Kind auf dem Gewissen, und hat uns echt...
Der war richtig unsensibel,
ja.
Und hat uns da so Angst gemacht. Also normalerweise denken wir halt so, ey, das Kind holt sich schon, was es braucht. Dann ist es ja aber so, dass wenn so ein Mensch in weißen Kittel vor dir steht, du natürlich schon das anders wahrnimmst, aber der hat dann auch so einen Druck gemacht, dass wir halt wirklich dachten, oha.
Nee,
so.
Nee, aber das war ja für uns einfach auch so, boah. Also der war einfach unsympathisch.
Ja, das auf
der
jeden Fall.
Der war todesunsympathisch, null empathisch.
Wir haben dann halt gesagt, okay, dann geben sie halt her. Wir waren aber eigentlich auch der Meinung, eigentlich
brauchen
wir das nicht.
Und der Löwe hat es
dann
auch
Dank,
gezeigt.
Der Löwe hat dann halt gesagt, ey.
Ich kann trinken.
geh mal weg mit deiner Nahrungsergänzung. Die wollte er überhaupt nicht haben. Also hat er wirklich überhaupt nichts von ihm gewollt. Und am nächsten Tag hat er dann aber auch getrunken wie ein Weltmeister. Also,
und dann war so viel angeregt, dass der schönste Tag eines jeden Mannes passiert. Die Bubis waren doppelt so groß.
Ich habe mich so erschrocken.
Die waren doppelt so
groß. Ich habe mich irgendwie so über ihn gebeugt und auf einmal dachte so, huh, was ist denn das jetzt? Und so, solche Monster-Bubis. Und ja, dann hatte ich nachher so viel, dass es nachher noch sogar fast in der Brustentzündung endete.
Was halt das Schlimme war, weil du ja quasi als Nicht-Patient, weil du wurdest ja da als quasi nicht, du wurdest ja als Begleitperson des Patienten, des Kindes.
Nee, ich war dann gerade frisch entlassen. Ich war schon erst, am Anfang
ja,
war ich
nee,
ja
genau,
noch Patientin.
Aber du wurdest
aber
dann ja
dann, ich,
genau, du wurdest ja entlassen, was eigentlich noch nicht der
dann
Fall
dann wurde ich entlassen, weil dann er nur noch Patient war.
Genau.
Und dann kam aber diese nahe Brustentzündung, was auch hätte verhindert werden können, hätte mich dort jemand besser aufgeklärt, ne? wie ich da halt handhaben kann. Da gibt es ja verschiedene Kniffe und Tricks.
Genau.
Und dann wurde mir noch echt gesagt, ich müsste jetzt dann runtergehen zur Rettungsstelle um dann halt dort mich vorzustellen. Ich dachte, ich kann doch jetzt hier nicht mit meinem Kind da mich 5 Stunden in die Rettungsstelle sitzen. Also ja, und dann hat zum Glück die eine Schwester halt, weil die halt einfach Mama war, mich halt irgendwie beraten, unterstützt, und dann haben wir das halt gut hinbekommen, dass ich dann nicht in die Rettungsstelle musste.
Mit schön mit, Dank. Kohlblättern. Mit Kohlblättern.
Kohlblättern und Retterspitz und was nicht alles.
Und was so ausstreichen und.
Genau. Ja. Also das hat dann echt gut geklappt, aber ja.
Aber holla die Waldfee, das waren Bubis.
Träumst du heute noch von?
Nö.
Nö.
Ich bin der Arschtyp, ich bin nicht so der Bubi-Typ. War natürlich schön groß, klar.
Ja, war da schön überstrahlt,
ja,
schön.
Ja, natürlich waren die schön groß, klar, aber die waren halt einfach schön groß. Ich bin ja eher der Arschtyp. Ich kann mit Brüsten nicht so viel anfangen. Ich stehe mir auf Ärsche. Mhm. Also in Form von wirklich Arsch und nicht von Arsch in der Persönlichkeit.
Arsch.
Nicht den wir streifen schon wieder ab. Also wir streifen ab, genau. Ich streife gleich was anderes ab.
Ja, okay.
Ja, nee,
haben alle Kopfkino.
Um zurück zum Thema zu kommen, der Kleine wurde dann halt innerhalb des ersten Lebensjahres 2x Vollnarkose operiert, hat da entsprechend auch nochmal so seine Dinger weg, ohne jetzt zu nah ins Detail gehen zu wollen. Und auch dort war natürlich auch wieder, das haben wir glaube ich auch schon in der einen Folge, glaube ich, angesprochen oder so angestriffen, dass da ja dann auch die eine Schwester, wo er dann wach geworden ist nach der OP und gar nicht klar kam und sie ihn dann einfach nochmal mit Ketamin weggebombt hat, damit er nochmal schläft, aber er wollte nicht weggebombt werden.
Nee,
und
er wollte
dann
einfach nur zu Mama.
Und ist dann in seinem Ketaminrausch zu dir.
Wollte immer noch zu Mama.
Das war so krass, dass der ist auf allen Vieren zu dir gerobbt, so torkelnderweise, weil voll ja, mit Ketamin
ja,
weggeknallt.
Ja. Und war dann noch verwirrter als vorher, aber er wusste, ich will Mama.
Ich will zu Mama, ja genau. Das war crazy.
Also das ist wirklich, also so ein Willen, denn zu haben und umgekehrt halt, das halt vorher als Ärztin so nicht zu sehen, das war schon traurig, ja. Aber ja, das zielte halt alles, oder passte halt alles so ins Bild von unserem ersten Lebensjahr mit dem Babylöwen. Es war halt einfach von Sorge geprägt, es lief vieles nicht so, wie wir uns das als frisch gebackene Eltern gewünscht hätten.
Ja.
Wir konnten es kaum genießen, es war auch von einem unbeschreiblich hohen Schlafmangel getrübt, also wirklich einfach nochmal eine Schippe, 5 Schippen, 10 Schippen drauf zu einem normalen Schlafmangel, den man mit Säuglingen einfach hat, der normal ist.
Ja.
Aber einfach dadurch, dass er so schlecht denn schlafen konnte und so viel krank war und so viel mitmachen musste, also es war einfach kaum Schlaf. Es war nicht mal an Schlaf zu denken.
Ja, es war leider nicht so schön,
ja,
wie man sich das so als frisch gebackenen Elternteil wünscht. Ne? So ein bisschen sorgenfrei und einfach schön.
Also es gibt natürlich auch immer, es gibt furchtbare Schicksale, und ich meine, da haben wir natürlich jetzt nicht das furchtbarste Schicksal.
Absolut,
ne?
Aber man darf trotzdem, das ist
man
ja dieses...
Man darf es trotzdem sagen.
Natürlich, und das ist ja, das grenzt ja dann wieder an Whataboutism, ne? So,
ja.
Sei doch froh, dass du überhaupt ein Kind hast, so, oder dass das jetzt kein Down-Syndrom hat oder was auch immer. Also natürlich geht alles immer irgendwie schlimmer, und gleichzeitig darf man trotzdem eine, in Anführungsstrichen, nicht schöne Situation auch als schrecklich erleben und sie
man
auch so betiteln.
Man darf darüber traurig sein.
Genau,
und
sie auch
genau
so bezeichnen. Genau, ja.
Und vieles davon habe ich allerdings so, glaube ich, zusammengewürfelt und als Kaiserschnitttrauma so ein bisschen abgespeichert. Wobei natürlich das eigentlich 2 verschiedene Sachen waren. Das eine war eben die Geburt, die anders ablief, als ich es mir gewünscht hätte. Und das andere war natürlich das, was dann sich daran anschloss, mit den ganzen Umständen dort im Krankenhaus, mit den Operationen, mit den ganzen Krankheitsgeschichten. Das war natürlich ein zweites Ding, aber das ging so ineinander über, dass ich das als 1 abgespeichert hatte. Und für mich stand auf jeden Fall fest,
nie wieder Kaiserschnitt.
Ja, und im Austausch mit einer Freundin fiel dann auch das erste Mal das Wort Hypnobirthing. Die hatte mir dann das erzählt, dass sie das bei der nächsten Schwangerschaft auf jeden Fall machen würde.
Spannend.
Und ich war zunächst noch so, was soll das sein? Und ne, man ist ja erstmal so ein bisschen skeptisch.
Ja.
Aber ich habe es mir erstmal so mit im Hinterkopf so gespeichert und dachte so, naja, wir sind ja noch lange nicht ran. Ne? Wer weiß, wann dann die 2. Schwangerschaft mal sein wird. Aber
es ist ja auch deswegen so ein bisschen fragwürdig, oder man guckt das skeptisch rauf, weil ja das Credo ist ja quasi, es ist dein Geburtsrecht, eine schmerzfreie Geburt oder Entbindung zu haben. Und das ist natürlich so wie schmerzfreie Geburt, das passt doch überhaupt gar nicht zusammen.
Ja, das wusste ich bis dahin
nee,
ja noch nicht. Ich war nur erstmal so, was ist das? Aber ja, werde ich mich dann mal überlesen, wenn es soweit ist, ne? Ja, aber dadurch, dass ich natürlich sagen kann, als Fazit, dass meine erste Geburt echt herausfordernd jetzt so war, wie sie war, und auch komplett für diesen unplanbaren Charakter von Geburten eigentlich stand. Ne? Also es war ja alles komplett anders geplant und plötzlich alles über den Haufen geworfen und mal schnell umplanen und ich wusste, kam gar nicht hinterher. Ich kam mit meinen Gefühlen ja gar nicht hinterher.
Und dann ist auch jeden Tag irgendwas Neues passiert, aber man konnte sich gar nicht drauf einstellen.
Ja, und dann hatte ich aber auch im Nachgang ja nie Zeit, das wirklich zu verarbeiten. Ich kann eigentlich schon mal vorweggreifen, dass ich die Verarbeitung eigentlich nachher erst in der zweiten Schwangerschaft vollziehen konnte.
Auch durch das Hypnobirthing dann, durch die Hypnobirthing-Geburt.
Zum einen durch das Hypnobirthing, die Verarbeitung, ja, aber ich meinte, überhaupt Frieden schließen oder überhaupt verarbeiten, das habe ich dann auch im Zusammenhang mit meiner tollen Hebamme dann nachher gemacht. Aber erstmal stand so dieses ganze schwere Thema noch eine ganze Weile im Raum. Und erst in der zweiten Schwangerschaft konnte ich dann einiges anders machen, aufarbeiten und final dann irgendwann auch ja, Frieden schließen. Und das habe ich nachher alles wirklich diesem Hypnobirthing zu verdanken. Und ich bin so, so dankbar, dass mir diese Freundin das damals überhaupt gesagt hatte. Ich weiß nicht, ob ich sonst darauf gestoßen wäre.
Du bist ein unglaublicher Rockstar. Das habe ich dir damals schon gesagt. Du bist, Caro, du bist der absolute Rockstar. Das war mit dem Hypnobirthing, hat mich unfassbar umgehauen, wie du diese Geburt gerockt hast, auch trotz entsprechender Empfehlungen von Ärzten, auf die wir jetzt nicht näher eingehen werden.
Ja, die zweite Schwangerschaft hielt wieder einige Überraschungen parat und wieder einige Herausforderungen.
Aber das war Wahnsinn.
Aber ich bin ja so dankbar, habe ich schon gesagt, ne?
Man kann nicht oft genug sagen, dass man dankbar für etwas ist.
Dass ich auf dieses Hypnobirthing gestoßen bin, es hat alles verändert. Es hätte rückblickend auch meine erste Geburt so positiv verändern können.
Ja.
Ich hätte diesen Kaiserschnitt so viel mehr annehmen können und damit viel besser umgehen können, auch wenn ich das nicht in der Hand gehabt habe, ne? Aber ich hätte es ganz anders zelebrieren können, klingt komisch, aber ich hätte es einfach ganz anders für mich sortieren können. Und es hätte dann rückblickend natürlich oder letztendlich auch dem Löwen gut getan. Wenn ich ruhiger bin, dann ist auch der Löwe ruhiger.
Ja, das auf jeden Fall.
Also ja.
Ich freue mich auf jeden Fall auf die zweite Folge zum Thema Geburten.
Da stellen wir euch dann auf jeden Fall auch das Hypnobirthing einmal vor und wie wir das dann so
mega
gerockt haben.
Freue ich mich drauf. Ja, wenn ihr Fragen zum Thema Geburten habt oder ihr selbst ein Geburtstrauma habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Wir hören uns das an, wir sehen uns das, wir lesen uns das durch. Freuen uns auf euer Feedback. Abonniert uns gerne bei Apple Podcasts. Schreibt eine Rezension bei Apple Podcasts. Das hilft uns in unserer Selbstwirksamkeit und ist für euch zudem kostenlos.
Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir freuen uns sehr auf euch beim nächsten Mal.
Team Trotz Trennung. Ella quiere más de lo que vamos a hacer en París andaré y se olía. Baila un poquito más, acércate a mí, mamá, que vamos a hacer lo una vez más. Ella baila pero no dice nada, Suri lo expresaba con perreíto y con dembow. Que ha sido la estrella dándole al reggaetón ton ton ya y empieza el flow. Esta es la nueva era pero baila todo. Baila una de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción. No tabaco y ron y empieza el flow. Esta es la nueva era pero baila todo. Baila una de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción. No tabaco y ron, ron, ron. Ladra come hueso, el que a ti te baila sabe eso. Y nos ponemos bien traviesos, esos son efectos del proceso. Solo con esa mirada sé lo que quieres. Se ve muy educadita, hace sus deberes. Siempre ha sido la envidia de las mujeres. Por toda esa belleza y cómo se mueve. Solo es como tú me dejas después del party. En ti pensando, cuando tú te sientes sola como una loca. A mí me llama. Casualidad que pienses en lo mismo que yo estoy pensando. Escondernos.
quiere más de lo que vamos a hacer en París. Asesina, la baby a mí me domina. Ya me tiene loco, malo del coco, ni se imagina. Una asesina, la baby a mí me domina. Cuando te toco, siento que choco con una mina.